Frau hat das schon gesagt. Palmsonntag ist heute Einzug in Jerusalem. Jesus kommt in die Stadt und alle erwarten, dass der König eingesetzt wird und dass bald Entscheidendes passiert und alles besser wird und jubeln ihm zu. Und im Prophetenbuch Sacharja in Kapitel 9, Vers 9 und 10 wird genau das schon angekündigt, Jahrhunderte vorher. Und ich lese diese Verse aus Sacharja 9, Vers 9 bis 10. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Vor 21 Jahren, fast 21 Jahren, am 3. und 5. August 2001, wurden 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hilfsorganisation Shelter Now in Afghanistan verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Eigentlich hat Shelter Now, heißt Obdach Jetzt, oder ja, Obdach Jetzt könnte man das übersetzen. Ihr Hauptanliegen war, in einem Land, in dem vieles durch Krieg zerstört war und in dem es kaum noch Holz gab, um die Häuser wieder aufzubauen, Betonfabriken aufzurichten und Dachbalken aus Beton zu gießen, damit man wieder Häuser bauen konnte. Und gleichzeitig sorgten sie für Arbeit und für Nahrung. Und natürlich waren sie da als Christen. Und man warf ihnen vor, dass sie offensiv missioniert hätten, dass sie Muslime bekehren wollen. Das war der Vorwand. Diese 16 wurden zu Geiseln im kurz danach beginnenden Afghanistan-Krieg, nachdem in New York die Zwillingstürme angegriffen wurden und zerstört wurden. Sie waren 100 Tage in Haft. Ständig bedroht, verurteilt und getötet zu werden, das war die Strafe für die Missionierung von Muslimen. Und zusammen mit vielen anderen Christen betete auch ich darum, dass Gott sie beschützt und dass sie befreit werden. Im November vom 14. bis 17.11. fand ein Willow-Creek-Kongress in der Stadthalle, glaube ich, also in einer Halle in Erfurt statt. Ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau, 6.000, 8.000 oder mehr Menschen waren dort, um sich begeistern zu lassen für Jesus und für die Gemeinde. Und zu entdecken, wie wir heute Menschen für Jesus erreichen konnten. Und am zweiten Tag erhielten wir diese Nachricht. Die Gefangenen sind frei. Amerikanische Soldaten hatten sie in einer Nacht- und Nebelaktion rausgeholt aus Afghanistan. Und dann standen wir auf und hoben die Arme und sagten, yeah, Gott hat sie befreit. Gott hat Gebet erhört. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, alles klatschte und jubelte. Die ganze Halle war voller Freude. In unserem Bibeltext ist auch von Jubeln die Rede, von übersprudelnder Freude. Das Volk Israel soll sich freuen, es wird dazu aufgefordert, sie sollen jubeln, denn es gibt gute Nachrichten. Ihr König kommt, er wird angekündigt. Jahre vorher wurde er ihnen weggenommen, das Land wurde überfallen, sie wurden besiegt, das Volk Israel wurde besiegt, vieles wurde zerstört. Und sie selber wurden gefangen genommen und weggeführt in ein fremdes Land. Sie hatten keinen König mehr. Sie hatten noch ihren Gott. Und sie mussten wieder neu sich sortieren und gucken, was ist da passiert, warum hat Gott das zugelassen. Und jetzt gibt es gute Nachrichten. Der König kommt, euer König kommt, dein König kommt zu dir. Und deshalb jubelt. Nehmt das nicht einfach so gelassen hin. Freut euch doch. Evangelium heißen die ersten vier Bücher im Neuen Testament. Und Evangelium heißt wörtlich gute Nachricht, gute Botschaft. Und das ist ein Wort aus der Kriegssprache. Es bedeutet, dass ein feindliches Heer angreift. Und deshalb sind die eigenen Männer ausgezogen, um die Stadt oder das Land zu verteidigen. Und die, die nicht kämpfen konnten, Frauen, Kranke, alte Männer, Kinder, die Banken natürlich, die saßen in ihren Häusern und in ihrer Stadt und hofften, dass die eigenen Leute wiederkommen und dass sie gesiegt haben. Aber sie konnten es nicht wissen, es gab kein Smartphone und kein Telefon und kein Internet. Ja, sie konnten es nicht wissen. Und so bangen sie und hoffen sie, dass ihre Männer siegen werden. Und sie warten ängstlich auf Nachricht. Und es ist Spannung in der Luft. Werden unsere Feinde kommen, uns ausplündern, unsere Städte zerstören, unsere Stadt zerstören, uns gefangen nehmen oder umbringen? Oder werden unsere Soldaten kommen, weil sie gesiegt haben? Evangelium, gute Nachricht. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang, unser Heer hat gesiegt, unsere Armee, unsere Soldaten. Wir werden nicht getötet. Hurra, lasst uns feiern. Wir haben gesiegt. Wir sind alle ein bisschen nüchtern, ne? Besonders in Norddeutschland. Außer wir sind auf dem Fußballplatz oder vor dem Bildschirm. Und dann weiß man, wie viel Energie und Emotionen auch in Norddeutschen stecken können. Und wie das Jubeln losgeht, wenn ein Tor fällt von der eigenen Mannschaft. Das ist mehr, was hier passiert. Das war mehr, als diese 16 Leute befreit wurden. Alle Hoffnung ruht auf dem König, der kommen soll, der diesen Sieg herbeiführen soll. Israel hatte eben keinen mehr, weil sie besiegt und in die Verbannung weggeführt wurden. Sie waren ohne Herrscher, der die Fäden zusammenhält und der für sie sorgt. Aber nun wird er kommen. Und er ist unglaublich mächtig. Er wird über die gesamte damals bekannte Zivilisationen herrschen, von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der bekannten Welt. Ein wirklich großer Herrscher. Und die Frage ist, warum wünschen sich Menschen einen König? Warum wünschen sich Menschen einen starken Mann in der Regierung oder zumindest ein starkes Team? Aber meistens doch, es muss doch jemand kommen, der sich mal durchsetzt und der es gut macht. Und es gibt mindestens drei Gründe. Der erste ist natürlich, es läuft nicht gut in deinem Land, in einem Land oder in einem Volk oder in einer Gruppe von Menschen. Es läuft nicht gut in der Wirtschaft. Es gibt zu wenig Arbeit oder wenn Arbeit, zu wenig Verdienst. Oder das Leben läuft durcheinander. Die einen wollen das, die anderen wollen was anderes. Der eine sagt hü, der andere sagt hot. Es gibt Streit, man bekämpft sich untereinander, statt miteinander und füreinander unterwegs zu sein. Und dann wünscht man sich jemanden, der doch endlich mal alles ordnet. der weise ist, der sagt, wo es lang geht, der sich durchsetzt, wenn man von außen bedroht wird, dann besonders, wenn alle Angst haben, überfallen zu werden, dann wünschen wir uns jemand, der zusammenbringen und vereinigen kann. Jemand, der vorangeht, jemand, der die Angreifer zurückschlägt und sie aus dem Land jagt. Ein starker Mann, in der Regel ein starker Mann, wird gewünscht. Also es geht vieles durcheinander. Ein erster Grund. Das zweite, um das alles wirklich regeln zu können, braucht so ein Mensch Weisheit und er braucht Macht. Natürlich braucht er Macht. Macht ist nötig, um etwas zusammenzubringen. Macht ist nötig, um die Streithähne zur Raison zu rufen und zusammenzubringen. Macht ist nötig, um wirtschaftliche Dinge so zu regeln, dass es allen oder möglichst vielen zumindest gut geht. Macht ist nötig, um sich vor äußeren Feinden schützen zu können. Die meisten Menschen brauchen jemanden, der vorangeht und dem sie folgen können. Sie haben dann jemanden, der die Spuren legt. Sie brauchen, das ist dann der Nachteil, nicht selber zu denken und nicht selber Verantwortung zu übernehmen. Sie können einfach folgen, weil der eine sagt ja, wo es lang geht. Das mögen viele heute nicht mehr. Viele Menschen wünschen sich Menschen, die mit Weisheit und mit Autorität führen, ja. Aber wenn sie Entscheidungen treffen, die mir nicht gefallen, dann folgen sie nicht mehr. Dann wird kritisiert, dann wird sich verweigert. Dann wünschen sie sich jemand eben, der vorangeht, aber sie wollen die Richtung bestimmen. Sie wollen selber sagen, ich weiß, was gut ist und wo es lang geht und du gehst jetzt voran und führst. Und es funktioniert sich nicht, das schließt sich gegenseitig aus. Ein starker Mann an der Spitze soll führen und wird führen, auch dahin, wo es uns nicht gefällt. Es ist die Verantwortung für jemand, der in dieser Position ist. Also Macht ist nötig, um Dinge zu regeln und Macht ist erstmal nicht negativ, kann es aber werden. Und das Dritte, wir wünschen uns einen starken Mann an der Spitze, weil wir andere brauchen, die wir bewundern können. Für die Stärke, die da sichtbar wird, für die Macht, sich durchzusetzen gegen die Gegner, die es böse meinen. Wir brauchen jemanden, den wir bewundern für seine Weisheit, für sein Reichtum. Wir brauchen jemanden, dem wir zujubeln können. Brauchen wir jemanden? Das wäre eine interessante Frage, vielleicht nachher beim Tee drüber zu reden. Auf jeden Fall ist, wenn der Bundespräsident kommt, da weiß ich nicht, aber wenn die Königin von England oder die Nachfolger, die noch Prinzen und Prinzessinnen sind, nach Deutschland kommen, dann stehen Leute in den Reihen und schwenken die Fähnchen und freuen sich, dass sie so dicht am Königshaus dran sind. Also, wir bewundern den Glanz von Herrschern. Und wir nehmen dabei oft und leider zu oft in Kauf, dass so jemand auch starke Leute um sich sammelt, die seinen Willen umsetzen oder, wenn es negativ läuft, durchsetzen. Wir nehmen in Kauf, dass solche Leute in Palästen wohnen und mit den normalen Leuten nicht viel zu tun haben und auch nichts zu tun haben wollen. Sie bilden eine Elite, sie sondern sich ab, sie halten sich für etwas Besseres, oft zumindest. Und die Gefahr ist, dass solche starken Leute sich nichts mehr sagen lassen, sondern dass sie sich einen Gedanken in den Kopf setzen, ein Ziel ansteuern wollen und dann auf dieses Ziel zugehen mit allem, was sie an Macht haben und an Möglichkeiten, egal was es kostet, egal wie viele Leute sterben, egal wie viel zerstört wird, egal auch wie viele eigene Soldaten sterben. Soldaten sind dann nicht mehr Menschen, sondern nur noch Material, um eigene Ziele durchzusetzen. Und die, die das kritisieren, muss man zum Schweigen bringen, bekämpfen und ausschalten, in jede Möglichkeit nehmen, was zu sagen, weil jede andere Meinung gleich als Terrorismus qualifiziert wird. Und jede Ansicht, die dem eigenen Willen dann widerspricht, ist gleich Majestätsbeleidigung. Jede andere Beschreibung der Wirklichkeit, jede andere wissenschaftliche Meinung ist dann eine Lüge oder es sind alternative Fakten. Und solche Leute haben dann irgendwann auch kein Problem mehr, ihr eigenes Volk, ihre eigenen Leute zu belügen. Und es darf ja keiner ihnen widersprechen. Und das sehen wir in West und Ost, überall auf der Welt, in Nord und Süd gibt es solche Vorgehensweisen. Und sie verursachen sehr viel Leid und das hören wir in den Nachrichten. Der König, der hier erwartet wird und der mächtig ist, der ist anders. Israels Könige sollten sich von den Herrschern dieser Welt unterscheiden. Sie sollten anders regieren. Sie sollten auch Macht haben, weil sie sonst nichts bewirken können. Aber sie sollen ihre Macht nicht so einsetzen, dass noch mehr Leid entsteht. Der König, dem hier zugejubelt wird, kommt zu seinem Volk. Er mischt sich unter. Er zieht sich nicht in einen Palast zurück. Er will bei seinen Leuten sein, ganz nah. Er ist sich nicht zu fein, mit egal welchen Menschen in seinem Volk zusammenzutreffen. Und deshalb wird Israel gesagt, dem Volk, freut euch doch darauf. Deshalb jubelt. Das ist was Besonderes. Das ist einzigartig. Das gibt es sonst nicht. Und das ist unsere erste Berufung und unsere erste wichtigste Aufgabe auch vom Neuen Testament her, als die, die zu Gott gehören. Wir freuen uns an unserem Gott. Er ist der oberste König. Er kommt zu uns, er bleibt nicht auf Distanz. Er will mitten unter uns sein. Immanuel, darum, das habt ihr letzte Woche gehört, Immanuel, Gott mit uns. Und wir nennen das heute Lobpreis. Das hieß aber zu allen anderen Zeiten Anbetung und fand in Liedern statt, aber nicht nur, auch in Worten, in deiner Haltung, in dem, wie du lebst. All das kann Anbetung sein. Und durchzogen von Freude, diesem Gott zu gehören, ihn zu kennen und ihm zu dienen. Der König kommt. Er kommt zu mir. Er sieht mich. Er nimmt mich ernst. Er kommt zu dir. Es ist und es bleibt unsere Aufgabe, diesem Gott zuzujubeln und ihn damit zu ehren. Und wir jubeln ihm zu, weil er mächtig ist. Weil wenn wir jemanden bei uns haben, in der Nähe sind, der mächtig ist, dann sind wir in dieser Macht auch geschützt und geborgen. Wir jubeln ihm zu, weil er mit uns durch dick und dünn geht. Weil er uns ganz nahe kommt. Wir jubeln ihm auch zu, weil er gerecht ist. Und gerecht ist in der Bibel nicht ein kaltes Abwägen, da gibt es eine Norm und hast du dich dran gehalten oder nicht. Es geht nicht um abstrakte Regeln, sondern Gerechtigkeit bedeutet, dass sich jemand auf meine Seite stellt. Und wenn Jesus mich gerecht spricht, weil ich zu ihm komme, weil ich ihm sage, Jesus, du sollst mein Herr sein, vergib mir, und reinige mich, wenn Jesus mich dann gerecht spricht, dann stehe ich auf der richtigen Seite, nämlich dann bin ich auf der Seite Gottes. Dann bin ich gerecht gesprochen, nicht weil ich gerecht bin oder alles super mache, sondern weil Gott mich gerecht spricht. Und es ist eine Aussage, die eine Beziehung meint und darstellt. Eine enge Beziehung, eine, wo Gott sagt, ich kündige meine Treue nicht auf, ich bleibe bei dir. Gerechtigkeit bedeutet, wenn Gott gerecht ist, zu mir hin, dass er für mich kämpft, dass er mich vor denen beschützt, die mich schädigen wollen. Gerecht bedeutet, dass sich jemand mir gegenüber nicht willkürlich verhält, nicht einmal so und dann mal so, so wie er gerade Laune hat. Ein gerechter König steht zu seinen Leuten. Er ist für sie und er setzt seine ganze Macht dafür ein, dass alles gut läuft. Gerecht bedeutet, dass er seine Macht nicht dafür einsetzt, mir oder anderen zu schaden, sondern er will helfen, er will Gutes tun, er will schützen, er ist für dich. und dem König, dem wir zujubeln sollen, oder das Volk Israel damals und wir heute auch, der ist demütig. Jesus sagt es auch von sich, kommt zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid, ich will euch erquicken, denn ich bin sanftmütig und demütig, ihr braucht keine Angst vor mir haben. Also ein König, der Macht hat und die auch umsetzt und gleichzeitig demütig, wo gibt's das denn? Wie passt das denn zusammen? Ein starker Herrscher will und soll doch im Mittelpunkt stehen, will doch bewundert werden, will doch seine Macht zeigen, seine starken Waffen, dafür gibt es die Militärparaden. Er will sein Reichtum darstellen, er baut sich Paläste und kauft sich teure Autos, alles mit Steuergeldern natürlich. Und dafür zieht er sich teure Klamotten an. Ein Herrscher soll demütig sein. Und Demut heißt dann wiederum nicht, dass ich mich klein mache. Demut heißt, dass ich meine Stellung in dieser Welt erkenne. Den Platz, wo Gott mich hingesetzt hat. Meine Stellung im Plan Gottes. Und dann soll ich auch meine Stärken erkennen, das, was ich gut kann, und das einsetzen. Und genauso wichtig ist, dass ich meine Grenzen kenne und weiß, dass ich nicht alles weiß und nicht alles kann. Und dazu stehe ich auch und ich schäme mich nicht mehr dafür. Das ist ein lebenslanges Projekt. Für das, was ich nicht kann, mich nicht mehr zu schämen, sondern zu sagen, okay Gott, so ist das Leben, so hast du mich gemacht. Ich kann Dinge gut und andere kann ich nicht. Halleluja, andere können es besser. Aber auch Halleluja, ich kann auch was anderes besser als andere. Und wir dienen einander mit unseren Stärken. Demut heißt, dass ich mich Gott unterordne. Dass ich weiß, er steht zu mir und ich stehe zu ihm. Er nimmt mich ernst und sieht mich. Und hört mir zu. Und ich weiß, er meint es gut mit mir. Und weil ich das weiß, nehme ich das ernst, was er sagt und tue, was er sagt. Ein König, der demütig ist, weiß, dass er seine Stellung von Gott bekommen hat. Und dass Gott ihn einmal dafür zur Rechenschaft ziehen wird, wie er regiert hat. Ein demütiger König ordnet sich dem Wort Gottes unter. Und auf so einen Herrscher hat Israel gehofft. Eine Person ihrer Zeit, eine Person, die sie von den anderen Völkern befreit, die sie unterdrückten. Und in den vorigen Kapiteln 1 bis 8 macht der Prophet Sacharja sehr klare Zeitangaben. Man kann genau wissen, in welche Zeit er hineinspricht. Ab Kapitel 9 fehlen Zeitangaben. Und es wird nicht gesagt, wann der König kommt. Aber es gibt das Versprechen, dass er kommt und dass Gott ihn senden wird. Einen, der ganz anders ist. Und in Jesus finden wir diese Aussagen erfüllt. Jesus lebt in allen Dingen, in dem, was Gott für ihn vorbereitet hatte. Und Jesus vertraut Gott. Er vertraut dessen Plänen. Er rebelliert nicht gegen seinen Vater im Himmel, sondern er folgt seinen Anweisungen bis am Ende, wo er sagt, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich verhaftet werde und sterben muss. Und die Jünger wollen ihn verteidigen und er sagt, soll ich nicht in dem sein, was Gott für mich vorgesehen hat? Und diesen Weg gehen? Ich weiß doch, dass er ein gutes Ziel hat. Und er wusste, er wird getötet werden. Und gleichzeitig wusste er auch, der Tod hat nicht das letzte Wort, er wird nicht das letzte Wort haben, sondern Gott wird mich auferwecken. Und dann erhöhen. Und genauso geschah es. Jesus stand von den Toten auf, das werden wir nächsten Sonntag nochmal ganz anders feiern und davon hören. Und er setzte sich zur Rechten Gottes, also auf den Ehrenplatz, auf den größten, jemand hat letztens mal gesagt, ins Headquarter Gottes, also ins Hauptquartier, in die oberste Regierungsebene. Und dieser König rettet. Er rettet vom Tode und er wird selbst gerettet von Gott, weil Gott ihn auferweckt von den Toten. Und weil er selber gerettet ist vom Tod, kann er nun andere retten. Dieser König bringt Rettung. Deshalb jubelt ihm zu. Und dieser König kommt nicht, um Reichtum zu sammeln. Dieser König kommt auch nicht, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um den Menschen zu dienen. Er kommt nicht, um mit Gewalt seinen Willen durchzusetzen. Er setzt nicht auf militärische Stärke, um andere zu unterdrücken. Er kommt auf einem Esel. Und er wird Frieden bringen, nicht nur für sein eigenes Volk, sondern für alle Völker. Er wird dafür sorgen, dass keine Waffen mehr nötig sind. Und darauf warten wir bis heute noch. Und das ist unsere Hoffnung. Im 5. Mose 17 können wir nachlesen, wie ein König in Israel regieren sollte. Und Jesus lebt das in vollendeter Form. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer aller Diener. Wer gut führen und gut leiten will, der ordnet sich in erster Linie Gott und seinem Wort unter. Der vertraut Gott und folgt seinen Anweisungen. Der dient mit seiner Macht den Menschen, die Gott ihm anvertraut hat. Auch wenn es was kostet. Jesus hat es sein Leben gekostet. Und in Matthäus 20 können wir das nachlesen, was ich eben gesagt habe. Das sagt Jesus da von sich. Und natürlich sind wir nicht perfekt. Aber das ist der Maßstab. Und mit dieser Vorgehensweise enttäuscht Jesus seine Fans auf der ganzen Linie, auch seine Nachfolger. Ein demütiger König, einer, der für das Volk stirbt, was soll das bewirken? Was soll er bewirken? Und ich möchte den Satz nochmal zitieren, den Frauke gerade vorhin gesagt hat. Der Weg, den Jesus von nun an geht, ist deutlich krasser, als die Menschen es erwartet hatten. Und er ist viel krasser, weil sein Auftrag viel größer ist, als dass sie es hätten fassen oder sich ausdenken können. Ja, er ist mächtig, Gott hat ihn erhöht. Alle Menschen werden sich einmal vor ihm beugen müssen und seine Macht anerkennen, weil es die Wahrheit ist, weil es gar nicht mehr anders geht. Und es ist besser, du erkennst Jesus in seiner Macht schon heute und auch freiwillig an. Dann musst du einmal nicht erschrecken, dass du ihn ignoriert hast. Dann musst du dich nicht dafür schämen, falschen Königen in deinem Leben nachgelaufen zu sein. Und dieser Jesus, dieser König wird einmal gerecht richten. Alles Böse wird dann aufgedeckt werden, auch das Böse in mir und in dir. Und besser, du lässt dich heute schon auf ihn ein, weil dann seine Gnade gilt, weil er dann dich gerecht spricht und weil er anfängt, mich durch seinen Geist zu verändern und dich auch. Und er unterdrückt nicht, sondern er führt in die Freiheit. Besser, du ordnest dich schon heute in Demut unter. Besser, du vertraust seiner Weisheit und seiner Berufung, als deinen eigenen Willen durchsetzen zu wollen. Du wirst erleben, dass du mehr Wirkung und mehr Autorität hast, wenn du dich Jesus unterordnest. Dann werden deine Stärken andere segnen. Dann werden deine Schwächen durch die Stärken anderer ausgeglichen werden. Dann wirst nicht du, sondern Jesus im Mittelpunkt stehen. Und zusammen werden wir uns freuen und werden wir jubeln. Wir werden alle zusammen Jesus zusammen zujubeln. Machen wir gleich. Das ist auch ein Sinn vom Gottesdienst. Und wir werden es tun im Gottesdienst und jeden Tag zu Hause. Amen.